SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Und das sind die Themen heute Mittag. Dem Ballenberg geht das Geld aus.
Letztlich ist es eine Frage, Ballenberg oder nicht Ballenberg.
Das Freilichtmuseum braucht in den nächsten 10 Jahren 90 Millionen Franken. Und gleich noch einmal Geld. 800 Millionen Franken verlangen die Gewerkschaften, damit ungelernte Erwachsene einen Beruf erlernen können. Die EU und die Ukraine wollen politisch enger zusammenarbeiten. Sie haben ein Abkommen unterzeichnet. Um 13 Uhr Lehren aus dem Missbrauchsfall. Gibt's in Schweizer Behindertenheimen nun keine sexuelle Gewalt mehr? Das fragen wir den Geschäftsführer des Heimverbandes Sozial Bern, Uli Affolter, im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Mikrofon Simon Loy und Bettina Studer mit den Nachrichten.
Der Ballenberg im Berner Oberland hat finanzielle Schwierigkeiten. Laut den Verantwortlichen des Freilichtmuseums reichen die Mittel weder für den Unterhalt noch für zeitgemäße Ausstellungen. Nun hat der Berner BDP-Ständerat Werner Luginbühl im Parlament einen Vorstoss eingereicht mit Unterschriften von 24 weiteren Ständeräten. Mit dem Ziel, dass künftig Bund und Kantone einspringen und über 90 Millionen Franken zur Finanzierung des Ballenbergs beisteuern. Bisher finanziert sich das Freilichtmuseum zu über 90% aus eigenen Mitteln und mit regelmäßiger Unterstützung durch den Standortkanton Bern. Erwachsene, die keinen Berufsabschluss haben, sollen diesen nachholen können. Das fordert der Dachverband der Gewerkschaften Travail Suisse. Heute gäbe es in der Schweiz 600'000 Erwachsene ohne Berufsabschluss. Travail Suisse fordert nun, dass in den nächsten 10 Jahren 30'000 dieser Personen noch einen Beruf erlernen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen Bund und Kantone je 850 Millionen Franken investieren. Sie sollen unter anderem besser über Angebote informieren und Ausbildungswillige finanziell stärker unterstützen. Die EU und der ukrainische Ministerpräsident Arseni Yatsenyuk haben in Brüssel ein Abkommen zur engeren politischen Zusammenarbeit unterschrieben. Das teilte der EU-Ministerrat mit. Der Vertrag war bereits im vergangenen Jahr ausgehandelt worden. Er soll die Ukraine stärker an die EU binden. Das Land verpflichtet sich unter anderem dazu, die Menschenrechte zu respektieren. Die EU plant nun, die Zölle auf Importe aus der Ukraine drastisch zu reduzieren. Die Krim ist nun, zumindest nach russischem Recht, endgültig Teil Russlands. Der Föderationsrat hat den Anschluss der Halbinsel in letzter Instanz einstimmig gutgeheißen. Präsident Wladimir Putin und die prorussische Führung der Krim hatten den Beitrittsvertrag bereits am Dienstag unterzeichnet. Und gestern hatte die Staatsduma, die erste Kammer des russischen Parlaments, für den Beitritt gestimmt. Die ukrainische Regierung in Kiew, die EU und die USA bezeichnen den Beitritt der Krim zu Russland als Verstoß gegen das Völkerrecht. Die beiden Kreditkartenunternehmen Visa und Mastercard haben für Kunden einiger russischer Banken ihre Dienste gestoppt. Konkret können die Kunden der betroffenen Banken mit ihren Kreditkarten nicht mehr einkaufen und auch nicht mehr an jedem Bankomat Geld abheben. Betroffen ist unter anderem die Rossiya Bank, die Hausbank von engen Verbündeten von Präsident Putin sein soll. Die EU und die USA hatten gestern ihre Sanktionen gegen Russland verschärft, wegen des Vorgehens in der Krim-Krise. Lufthansa-Flugzeuge könnten schon bald auf dem Boden bleiben. Die Piloten der deutschen Lufthansa setzen im Streit um mehr Lohn auf Streik. Bei einer Abstimmung haben sie sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen. Einen genauen Termin nannte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit nicht. Die Lufthansa müsse sich aber ab sofort auf einen Streik einstellen. Die Osterfeiertage sollen vorerst tabu sein. Der Staatssekretär im Außendepartement Yves Rossier hat die kroatische Außenministerin Vesna Pusic besucht. Bei dem gestrigen Treffen ging es um die Auswirkungen der Einwanderungsinitiative. Dies nachdem der Bundesrat beschlossen hatte, vorerst keine Verhandlungen über die Personenfreizügigkeit mit Kroatien zu führen. Laut dem kroatischen Botschafter in der Schweiz reiste Rossije nicht mit leeren Händen nach Kroatien. Er habe Vorschläge zum weiteren Vorgehen unterbreitet, welche Kroatien als gutes Zeichen der Schweiz bewerte. Zum Inhalt der Vorschläge äußerten sich weder Kroatien noch die Schweiz. Das Wetter. Heute scheint noch oft die Sonne bei rund 20 Grad. Nur im Jura und im Süden ziehen immer mehr Wolken auf. Morgen bleibt es in den östlichen Alpen mit Föhn noch länger freundlich. Sonst kommt Regen auf und am Abend schneit es bis etwa 1000 Meter.
Und so geht's weiter bei uns. Ballenberg, ein Museum, sucht Geld für zeitgemäße Ausstellungen und Leute, die noch erzählen können.
Da kommt nicht mehr der Großvater mit seinem Großkind ins Museum und kann sagen, weisst noch, so haben wir das oben gemacht.
Dem Vöglein wird der Schnabel verbunden. Die Türkei sperrt Twitter. Das Maß ist voll.
C'est un risque pour les Français. La caisse est pleine, hein?
Wahl- und Zahltag für den unbeliebten französischen Präsidenten Hollande bei den Gemeindewahlen in Straßburg. Und fremd bei den eigenen Leuten. Die Reportage aus einem kurdischen Flüchtlingslager in Nordirak. Der Ballenberg braucht also Geld. In den nächsten 10 Jahren sollen Bund und Kantone über 90 Millionen Franken an das Freilichtmuseum oberhalb von Brienz beisteuern. Es gehe um Sein oder Nichtsein, sagen die Verantwortlichen des Ballenbergs. Nun wird die Politik aktiv. Im Ständerat wurde heute ein Vorstoß eingereicht mit dem Ziel, das Freilichtmuseum zu retten. Max Ackermann.
Noch herrscht Winterbetrieb auf dem Ballenberg. Die historischen Häuser des Freilichtmuseums sind geschlossen. Arbeit aber gibt's auch jetzt zuhauf und erledigt wird sie wie zu Gotthelfszeiten. Mit einem schweren Pflug ziehen Ross und Bauer Furchen in den satten Ackerboden.
Wir sind hier am Pflugen und ich tue die Ross antrainieren für die traditionelle Landwirtschaft, die wir nicht den Sommer zeigen im Ballenberg.
Der Umgang mit Pferd und Pflug ist schweißtreibend und will erst wieder gelernt sein.
Und jetzt wollte ich üben, solange das noch nicht zu viele Leute da sind, dass wir einfach noch korrigieren und machen können.
Bevor dann im Sommer Heerscharen von Besucherinnen und Besuchern auf den Ballenberg strömen. Sie wollen erleben, wie es früher war in der ländlichen Schweiz. Und viele sind wohl auch auf der Suche nach einer heilen Welt. Die werden dann auf dem Ballenberg ordentlich überrascht sein, sagt Direktorin Katrin Rieder.
Wir sind nicht ein Museum vom Blumen der Trögli. Wir zeigen hier die Schattenseiten und die Sonnenseite der Vergangenheit. Wir zeigen das Leben und Arbeiten in vergangenen Zeiten. Wir wollen aber auch an Fragen der Gegenwart anknüpfen.
Mit aktuellen Themen wie nachhaltiges Wirtschaften zum Beispiel, Recycling, Kulturlandverlust oder Ernährungssicherheit. Das Konzept kommt an. 4 von 5 Schweizerinnen und Schweizern kennen den Ballenberg. Rund 250'000 Eintritte wurden letztes Jahr verkauft. Mehr als in jedem anderen Museum der Schweiz. Und doch ist das Freilichtmuseum gefährdet.
Heute und morgen wird sich das Museum noch halten können. Aber letztlich ist es eine Frage, Ballenberg oder nicht Ballenberg.
Denn das vor 35 Jahren gegründete Freilichtmuseum braucht Geld. Viel Geld, über 90 Millionen Franken für die nächsten 10 Jahre. Bis jetzt, so Katrin Rieder, habe man von der Hand in den Mund gelebt.
Man hat den Betrieb von Jahr zu Jahr organisiert und man konnte wenig an die Zukunft denken, aus den Gründen von fehlenden Subventionen. Da war es nicht möglich, Rückstellungen zu tätigen.
Der Betrieb des Freilichtmuseums wird bis jetzt zu über 90% aus eigenen Mitteln finanziert. Regelmäßige Unterstützung gibt es nur vom Standort Kanton Bern, nicht aber von Bund und den anderen Kantonen. Lediglich für einzelne Projekte wurde jeweils Geld locker gemacht, für den Kauf, den Transport und Wiederaufbau der Häuser zum Beispiel. Jetzt aber ist der Ballenberg im Wesentlichen gebaut. Jetzt braucht es Geld für den Unterhalt, Geld für zeitgemäße Ausstellungen, Geld aber auch für professionelle Vermittler. Je länger, je weniger kann das Freilichtmuseum nämlich auf das Vorwissen der Besucherinnen und Besucher zählen.
Da kommt nicht mehr der Großvater mit seinem Großkind ins Museum und kann sagen, weisst noch, so haben wir das oben gemacht. Wir werden Übersetzungsarbeit leisten müssen, wie von einem römischen Gutshof, wo man die Scherben nicht lesen kann, wenn man nicht weiß, was es ist.
Katrin Rieder ist zuversichtlich, dass diese Arbeit anerkannt und gefördert wird. Sie spüre jedenfalls breite Unterstützung von links bis rechts. Und tatsächlich haben Vertreter praktisch aller Parteien den Vorstoß von BDP-Ständerat Werner Luginbühl mit unterzeichnet. Stimmt ihm dereinst auch das Gesamtparlament zu, sind die Idylle auf dem Wallenberg und die Wirklichkeit dahinter fürs Erste gerettet.
Vorwärts, vorwärts und halt! Gut.
Handlanger in der Fabrik, Bettenschieber im Spital, Kellner im Restaurant. In vielen Branchen arbeiten Personen ohne anerkannten Berufsabschluss. Die Gewerkschaft Travail-Suisse hat gerechnet und sagt jetzt, jeder achte Arbeitnehmer sei ohne Berufslehre. Ein beträchtliches Potenzial sei das, das im Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Schweiz besser ausgeschöpft werden könnte, wenn diese Menschen einen Lehrabschluss nachholen würden. Charles Lieber.
Im Baugewerbe arbeitet eine große Zahl von Fachkräften ohne Berufsabschluss als einfache Hilfskräfte oder Angelernte. Eigentlich wäre ihnen der Weg offen zu einem ordentlichen Lehrabschluss, berufsbegleitend, nach mindestens 5 Jahren Arbeit in der Praxis. Aber nur knapp 250 Erwachsene pro Jahr holen auf diesem Weg einen Berufsabschluss nach. Viel zu wenige, sagt Ueli Büchi vom Schweizer Baumeisterverband.
Das könnten selbstverständlich gerne mehr sein. Nur schon wenn wir die Person mit Migrationshintergrund anschauen, die rund die Hälfte des ganzen Baustellenpersonals ausmachen. Wir sind überzeugt, dass es dort auch viel Potenzial gibt von Personen, die man weiterentwickeln könnte.
Vergleichbare Möglichkeiten gibt es auch in anderen Branchen, aber auch dort sind Lehrabschlüsse von Erwachsenen selten. Weil häufig das Geld fehle, sagt Martin Flügel, Präsident des Arbeitnehmerdachverbandes Travail-Suisse.
Die Möglichkeiten sind da, sie können heute eben nicht genutzt werden, weil Erwachsene häufig auch finanzielle Verpflichtungen haben und dann natürlich von 1'000 Franken Lehrlingslohn und vielleicht 1'000 Franken Stipendien nicht leben können. Sie brauchen ein Stipendium, das ihren Lebensunterhalt deckt.
Travail-Suisse fordert darum ein Umdenken in der Berufsbildung. Bund und Kantone müssten je 800 Millionen Franken investieren in den nächsten 10 Jahren, damit mehr ungelernte Erwachsene nachträglich einen qualifizierten Abschluss erwerben könnten. Nicht nur wegen des Ja zur Masseneinwanderungsinitiative stellt sich nämlich die Frage, wie die Schweizer Wirtschaft ihren Bedarf an Fachkräften decken kann. Das Problem liegt tiefer. Die Babyboomer-Generation geht in Rente, die Zahl der Schüler ist rückläufig. 10 Jahre lang konzentrierten sich alle Akteure in der Berufsbildung darauf, genügend Lehrstellen zu schaffen und junge Berufsschüler an den erfolgreichen Abschluss heranzuführen. Nun gelte es umzudenken, auf breiter Basis, findet Martin Flügel von Travail-Suisse.
Die Nachholbildung muss zum neuen Schwerpunkt werden. Wir brauchen diese Leute, wir müssen Fachkräfte ausbilden in der Schweiz. Und nur wenn alle damit richtig mitziehen, dann wird das auch gelingen.
An einem großen Branchentreffen zwischen Bund, Kantonen und Sozialpartnern Ende März in Bern soll ein Anfang gemacht werden, die Berufsbildung in der Schweiz auf neue Realitäten auszurichten.
Es ist ein Zeichen der Solidarität. Die EU und die Ukraine haben ein Abkommen unterzeichnet, das die Ukraine enger an den Westen binden soll. Brigitte Zink, Sie verfolgen für uns die Vorgänge in und um die Ukraine. Was bedeutet die Unterzeichnung dieses Abkommens für diesen Konflikt?
Ich weiß nicht, ob es geschickt ist, das EU-Abkommen gerade jetzt zu unterzeichnen. Es war ja auch der Auslöser der Krise in der Ukraine. Aber die EU argumentiert damit, dass nur der politische Teil des Abkommens unterzeichnet wurde. Und dabei geht es um eine engere Zusammenarbeit der Ukraine mit der EU in der Sicherheitspolitik, in der Korruptionsbekämpfung etwa. Es geht aber auch um Reformen in der Verfassung und des Wahlrechts. Und all dies richtet sich ja nicht gegen Russland.
Warum denn nur ein politisches Abkommen, nicht aber eines, das auch den Handel zwischen der Ukraine und der EU regeln würde?
Weil ein solches den Konflikt noch mehr anheizen würde. Vor allem in der Ostukraine, da fürchtet man sich vor den Konsequenzen eines solchen Abkommens und meines Erachtens zu Recht. Charkow und Dniepropetrovsk gehören zu den leistungsstärksten Wirtschaftsgebieten in der Ukraine. 80% der Industriegüter von dort werden nach Russland geliefert. Und wenn nun die EU einseitig ein Wirtschaftsabkommen mit der Ukraine unterzeichnet, dann wird Russland seinerseits den zollfreien Import sofort stoppen. Und das heißt wiederum, die jetzt noch funktionierenden Betriebe in der Ostukraine, die müssten plötzlich horrende Zölle bezahlen. Experten rechnen in diesem Fall mit Betriebsschließungen und Zehntausenden von Arbeitslosen. Und das ist natürlich Gift für die Ukraine, die wirtschaftlich eh schon am Boden liegt.
Die EU und die USA haben ja Sanktionen erlassen gegen Russland. Das sind hauptsächlich Einreiseverbote für Oligarchen, aber keine Wirtschaftssanktionen. Wie werten Sie das?
Das bedeutet, für die Europäische Union ist zwar die Annexion der Krim nach wie vor völkerrechtswidrig, aber sie akzeptiert eben, dass Moskau Fakten geschaffen hat und die Schwarzmeerhalbinsel nun wieder zu Russland gehört. Aber das tut sie nur unter einer Bedingung, nämlich dass Russland darauf verzichtet, auf die gleiche Art weitere Regionen in der Ost- und Südukraine an sich zu reißen.
Und was denken Sie bei dieser Frage? Hat Russland mit der Krim genug oder will es sich auch die Ostukraine noch einverleiben?
Ich bin kein Orakel, aber weiterzufahren wie bisher wäre schon schwieriger, weil es doch eklatante Unterschiede gibt zwischen der Halbinsel Krim und dem Donbass im Osten. Die Ostukraine ist ja keine autonome Region wie die Krim, sondern Teil des ukrainischen Einheitsstaates, das ist das eine. Zum anderen sind die ethnischen Russinnen und Russen dort keine große Mehrheit wie auf der Krim. Es wird zwar wirklich dort in der Ostukraine mehrheitlich Russisch gesprochen, aber bei jeder Umfrage zeigt sich, dass auch die Ost- und Südukrainer für die Unabhängigkeit des Landes sind, aber dabei eben wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland nicht ausschließen wollen. Und Sie fragen, ob sich Russland mit der Krim zufrieden gibt, das hängt jetzt natürlich davon ab, ob und wie die Lage weiter entspannt werden kann. Scharfmacherparolen auf beiden Seiten sind sicher nicht der richtige Weg.
Eben, die Situation dort in der Ukraine, die bleibt fragil. Zum Schluss, Brigitte Zink, wie geht es weiter dort?
Nach dem Scheitern des EU-Freihandelsabkommens im November waren ja Dreiergespräche zwischen der EU, der Ukraine und Russland vorgesehen. Die hatten zum Ziel, man wollte eben sehen, ob es für die Ukraine Möglichkeiten gibt, ein Handelsabkommen mit der EU und Russland abzuschließen. Und diese Dreiergespräche müssten jetzt dringend stattfinden, damit die Ukraine nicht weiter vor ein Entweder-Oder gestellt wird. Und dabei oder dies könnte die EU zum Beispiel jetzt etwas forcieren.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Auslandredaktorin Brigitte Zink. Zwölf Minuten vor eins. Der französische Präsident François Hollande sieht dem kommenden Wochenende mit Bangen entgegen. In Frankreich finden Gemeindewahlen statt und der unbeliebte Hollande hat Angst, dass die Wähler ihm einen Denkzettel verpassen könnten. Besonders spannend ist die Situation in Straßburg, wo es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem bisherigen sozialistischen Stadtpräsidenten Roland Ries und seiner bürgerlichen Herausforderin Fabienne Keller kommt. Aus Straßburg berichtet Rudi Mäder.
Ein Polit-Happening auf dem Kleberplatz im Herzen von Straßburg. Stadtpräsident Roland Ries tanzt mit Aktivisten der Sozialistischen Partei, zeigt sich bürgernah und lacht in die Kameras. Dabei hat er allen Grund, sich Sorgen zu machen. Seine Wiederwahl ist in Gefahr. Den Sozialisten bläst in Straßburg wie auch anderswo im Land der Wind ins Gesicht. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass viele von Präsident Hollandes Anhängern am kommenden Sonntag und am Sonntag darauf beim zweiten Wahlgang zu Hause bleiben oder gar für die Opposition stimmen. Roland Ries ist sich dies bewusst.
Bien sûr, il y a ce risque-là, j'en ai bien conscience. Je sais que certains seront tentés d'adresser un avertissement.
Einige sind versucht, der Regierung in Paris einen Denkzettel zu verpassen. Aber bei Kommunalwahlen geht es darum, einen Stadtpräsidenten und seine Mannschaft zu wählen. Ich bin stolz auf meine Bilanz. Meine Gegner versuchen, die Debatte zu nationalisieren, Ich versuche, auf der lokalen Ebene zu politisieren.
Mon opposition cherche à nationaliser le débat et moi personnellement je cherche à localiser le débat.
Zwar wird auch in Straßburg über Parkplätze gestritten, über Tramlinien, über Tempo 30 in den Wohnquartieren, doch immer wieder überschattet die nationale Politik die lokale Diskussion. Ein Sozialist der alten Garde über die Chancen des Stadtpräsidenten, wiedergewählt zu werden.
Oh, es ist ziemlich knapp. Er würde es schaffen, wenn die Nationalsituation nicht so wäre, ohne weiteres.
Bonjour Madame, Conoris pour les municipales.
Auf dem Markt von Neuhof werden Flugblätter verteilt, Leute diskutieren angeregt. Ein 80-Jähriger ziert sich ein wenig, bevor er sagt, dass er für die Konkurrentin von Roland Ries stimmt, für Fabienne Keller von der bürgerlichen UMP.
Ich bin für sie, Madame Keller. Voilà. Wir haben einen Präsidenten der Republik, gauchiste.
Ich bin für Frau Keller. Der Präsident ist links und macht eine linke Politik. Er macht keine Politik für alle. Ich habe bemerkt, dass meine Rente seit 2 Jahren immer wieder gekürzt wird. Deshalb bin ich gegen Hollande und gegen seine Leute.
On m'enlève de l'argent sur ma retraite. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec le gouvernement d'aujourd'hui et je suis pas d'accord non plus avec les gens qui sont pour lui.
Dieser Rentner ist nicht der Einzige, der die Sozialisten abstrafen will.
Prenez la carte.
Oui. Oui, 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 oui.
On est des retraités, alors on a le temps. Faut pas être pressé.
Wir sind pensioniert, wir haben Zeit. Zu den Wahlen hat sich die Dame ihre Meinung schon gemacht.
Ich persönlich für die Keller. Ries macht ein bisschen nicht gut für uns.
Wir haben weniger Geld in der Tasche. Die Sozialisten erhöhen die Steuern. Dieses Argument hört man immer wieder. Viele zeigen sich auch schockiert über Hollandes amoureuse Eskapaden und Liebesabenteuer.
C'est lui qui a la main pour le bouton de notre force de frappe.
Er hat den Finger am Drücker für unsere Atomwaffen und besucht nachts mit einem Roller heimlich eine Freundin. Sind Sie sich bewusst, was das heißt? Das ist eine Schande. Das Maß ist voll.
Alors vous rendez compte? Vous vous rendez compte ça sur un scooter? Mais ça c'est une honte. C'est un risque pour les Français. La caisse est pleine, hein?
Die Frau nebenan gibt ihm recht.
Je suis française, mais des fois j'ai honte quand je vois ça. Je me dis, c'est pas vrai, hein? C'est une vraie pagaille.
Manchmal sage ich mir, das ist ein Riesenschlamassel. François Hollande und die sozialistischen Kandidaten haben allen Grund, sich Sorgen zu machen.
Seit gestern Nacht ist es in der Türkei sehr schwierig bis unmöglich zu twittern. Ministerpräsident Erdogan hat seine Drohung wahrgemacht und den Kurznachrichtendienst kurzerhand sperren lassen. Weil der Internetdienst bestimmte Links nicht entfernt habe, obwohl türkische Gerichtsbeschlüsse dies verlangt hätten, so lautet die offizielle Begründung. Doch da gibt es noch mehr Gründe. Irene Meyer.
Es ging sehr schnell. Gestern Nachmittag kündigte Premier Erdogan an, er wolle Twitter ausrotten. Kurz vor Mitternacht blockierte die türkische Telekom den Internetdienst bereits. Sie hatte eine Sonderermächtigung dafür erhalten. Die türkischen User tippten ins Leere. Ihr Protest erreicht den Regierungschef nicht wirklich, auch nicht die zornige Reaktion der EU. Die internationale Gemeinschaft kann sagen, was sie will. Mir ist das egal. So spricht der Premier und so handelt er. Die sozialen Medien nerven ihn seit langem. Der Gezi-Protest wurde weitgehend über sie organisiert und die Enthüllungen im Korruptionsskandal erreichen die Öffentlichkeit über YouTube. Immer öfter auch solche, die Erdogan persönlich schwer belasten und deren Echtheit er zum Teil zugeben musste. Andere bezeichnete er als Fälschungen. Bereits vor Wochen hatte Erdogan gedroht, nach den Kommunalwahlen vom 30. März Facebook und YouTube sperren zu lassen. Doch dann fuhr ihm Staatspräsident Gül in die Parade. Und jetzt hat Gül zum ersten Mal auch öffentlich gesagt, er halte nichts von Verschwörungstheorien. Damit grenzt er sich vom immer autoritäreren Erdogan ab. Die regierende AKP, so die Botschaft Güls, ist nicht nur Erdogan, sondern da finden sich auch offene Geister und Demokraten. Noch deuten die Umfragen vor den Wahlen nicht auf eine Niederlage der AKP hin, doch der Partei steht wohl eine Debatte über ihren Kurs bevor, in der Erdogan und Gül die Hauptrollen spielen dürften. Viele, auch Oppositionelle, träumen von einer AKP ohne Erdogan.
die auch fähig wäre, die tiefe Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden. Erdogan dagegen zementiert diese, auch mit seiner jüngsten Twitter-Provokation. Die hat übrigens eine ironische Fußnote. Unter den 10 Millionen Türken, die twittern, ist auch der Ministerpräsident selber mit 3,4 Millionen Followern.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio SRF. Der Krieg in Syrien ist schon im vierten Jahr. Gekämpft wird auch ganz im Nordosten, wo mehrheitlich Kurden leben. Zehntausende Kurden sind deswegen über die Grenze geflohen in den benachbarten Nordirak. Das Gebiet dort ist zwar ebenfalls kurdisch, und doch ist es eine fremde Welt für die kurdischen Flüchtlinge aus Syrien. Philipp Scholkmann war im Flüchtlingslager Kavergosk im Nordirak.
Die Schule ist aus für Abbas. Der Elfjährige sitzt mit seiner großen Tasche am Zaun vor dem Container der Verwaltung des Flüchtlingslagers Kavergosk, das seit bald einem Jahr sein Zuhause ist. Der Unterrichtsstoff ist wie in Syrien, immerhin das ist gleich geblieben. Der Sechsklässler kam mit seiner Familie zu Fuß über die Tigrisbrücke in der Massenflucht, die im letzten Sommer das syrische Kurdengebiet erfasste. Damals begannen die Kämpfe zwischen Dschihadisten, islamistischen Gotteskriegern und kurdischen Milizen. Abbas Dorf in Syrien befand sich plötzlich auf einer Frontlinie. Seit Monaten lebt er mit vier Geschwistern und den Eltern zusammen in einem von mehreren tausend blau-weißen Flüchtlingszelten hier im Lager in Nordirak. Es ist eng, sagt Abbas. Zwischen den Zeltreihen ist die Erde festgetreten, im Sommer staubig, im Winter matschig. Seitlich begrenzt werden die Pfade durch eine offene Rinne, damit das Regenwasser nicht direkt in die Zelte läuft. Arbeiter legen die Fundamente für eine Sanitäranlage. Sie betonieren den Boden, die Seiten werden gemauert, aber nur ein Stück weit, damit das Flüchtlingslager Kavergosk ein Provisorium bleibt und sich die Leute aus der Fremde nicht etwa dauerhaft hier ansiedeln und aus dem Lager langsam eine neue Kleinstadt wird. Noch aber holt Samat das Wasser vom offenen Hahn zwischen den Zelten auf dem Arm ihrer jüngste Tochter. Die Latrine daneben muss reichen für mehr als 10 Familien. Die Umstände seien schwierig, sagt Samat, und schätzt sich doch glücklich, hier in Sicherheit zu sein und überhaupt noch am Leben. Sie sei in Syrien in einen Bombenanschlag geraten und nur durch ein Wunder dem Tod entronnen, sagt die Kurdin. Das Flüchtlingslager ist eine gute halbe Autostunde von Erbil entfernt, der aufstrebenden Hauptstadt des nordirakischen Kurdengebiets. Der Ölboom hat wirtschaftliche Perspektiven in die Region gebracht, die kurdische Selbstverwaltung relative Stabilität. Die Flüchtlinge können das Lager verlassen. Die kurdische Regionalregierung erteilt den Männern auch Arbeitsbewilligungen. Manche finden Gelegenheitsjobs in der Stadt, doch es gibt Vorbehalte bei der lokalen Bevölkerung, sagen die Flüchtlinge. Angst vor der Konkurrenz aus Syrien auf dem Arbeitsmarkt oder schlicht Verständigungsschwierigkeiten. Da ist vielleicht der Traum vom gemeinsamen Kurdistan, das die Grenzen überschreitet hier im Vierländereck, Syrien, Irak, Türkei, Iran, wo überall Kurden leben, ohne eigenen Staat. Aber es gibt keine gemeinsame Sprache. Die kurdischen Dialekte in Syrien und Irak unterscheiden sich stark. Und im Spital von Erbil hätten ihr die Ärzte beschieden, sie sprechen kein Arabisch, klagt eine Flüchtlingsfrau. Auch die kurdische Politik ist gespalten in zwei große, konkurrierende Lager über die Grenzen hinweg. Hier in der Gegend von Erbil dominiert eine Partei mit guten Beziehungen zur Türkei, die im syrischen Kurdengebiet nur wenige Anhänger hat, wegen ideologischer Unterschiede, aber auch aus alter Stammesrivalität. Die Flüchtlingsfrauen loben den Kampfgeist der kurdischen Parteimilizen zu Hause in Syrien und beeilen sich zugleich, auch die Gastgeber hier im Nordirak zu preisen, die diese Milizen kritisieren. Auf manchen Zelten im Lager wird die Parteifahne des hiesigen Regierungschefs, auf anderen die neutralere Fahne des gesamten Kurdistans. Die politischen Spannungen sind auch im Flüchtlingslager spürbar. Doch den elfjährigen Abbas scheinen sie nicht zu kümmern. Er sehnt nur den Tag herbei, an dem endlich das Töten in der syrischen Heimat aufhört und er nach Hause kann. Noch gibt es dafür keinerlei Anzeichen.
Die Reportage von Philipp Scholkmann aus dem Nordirak. 13 Uhr. Durch die Hölle seien sie gegangen, die Opfer des Sozialtherapeuten HS. Das hieß es diese Woche im Prozess in Bern. Welche Lehren wurden gezogen, welche sind noch zu ziehen aus dem Missbrauchsfall? Tagesgespräch gleich nach Bettina Studer mit den Mittagsschlagzeilen.
Das Freilichtmuseum Ballenberg hat finanzielle Schwierigkeiten. Nun hat der Berner BDP-Ständerat Werner Luginbühl im Parlament einen Vorstoss eingereicht mit dem Ziel, dass Bund und Kantone über 90 Millionen Franken zur Finanzierung des Ballenbergs beisteuern. 600'000 Erwachsene in der Schweiz haben keinen Berufsabschluss. Das soll sich ändern. Der Dachverband der Gewerkschaften Travail Suisse fordert Investitionen in Milliardenhöhe, etwa für die finanzielle Unterstützung von Ausbildungswilligen. Die EU und die Ukraine arbeiten künftig politisch enger zusammen. Das entsprechende Abkommen wurde heute unterzeichnet. Ebenfalls unterzeichnet ist der Vertrag, der den Beitritt der Krim zu Russland besiegelt. Der russische Föderationsrat hat in letzter Instanz zugestimmt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.